Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Guten Tag. Um einen, der vergessen worden ist, und um eine, die derzeit unvergesslich scheint, geht es heute bei Medias Res. Der einst schillernde WikiLeaks-Gründer Julian Assange vegetiert in britischer Isolationshaft dahin. Und alle schauen weg. Über die Rolle, die Politik und Medien dabei spielen, sprechen wir mit einem seiner langjährigen Weggefährten, WikiLeaks-Mitbegründer Daniel Domscheit-Berg. Außerdem werfen wir einen Blick auf die derzeit wohl bekannteste Bahnfahrerin Deutschlands. Bestimmt haben Sie auch schon einmal von ihr gehört. Es geht also erstmal um die Bahn und ums Klima. Bis die weltweite Klimakrise bewältigt ist, gibt es ja auch noch einiges zu tun. Gestern erst ist die Weltklimakonferenz in Madrid mit ziemlich schwachen Ergebnissen zu Ende gegangen. Und auch das Klimapaket in Deutschland, das heute noch einmal auf- und weitergeschnürt wird, löst bei Experten nicht gerade Begeisterung aus. Grund genug also für Journalisten, um den Entscheidern dieser Welt weiter kritisch auf die Finger zu schauen. Manche wenden sich stattdessen heute aber lieber Greta Thunberg zu. Seit die 16-jährige Klimaaktivistin am Wochenende ein Bild getwittert hat, in dem sie wegen eines vollen ICEs auf dem Boden sitzt, ist die Empörung wieder einmal groß. Nur, warum nochmal? Ach so, ja, Greta Thunberg hatte in Wahrheit nämlich nur einen Teil des Weges auf dem Boden gesessen. Für einen anderen Teil der Strecke hatte sie einen Sitz. Das ist natürlich ein Skandal und ein vollkommen verzerrtes Bild, das da entstanden ist. Böse, böse Greta. Die Medienwelt brodelt ob dieser wichtigen Erkenntnis. Warum zerren Journalisten die junge Schwedin immer wieder ins mediale Kreuzfeuer? Darüber konnte ich mit dem FAZ-Journalisten Oliver Georgi sprechen. Er ist Autor des Buches und täglich grüßt das Phrasenschwein. Und ihn habe ich zunächst gefragt, warum mittlerweile kein Anlass klein genug zu sein scheint, um Greta Thunberg mit persönlichen Attacken zu überziehen.
Greta Thunberg hat ja im Grunde die globale Klimabewegung angeführt innerhalb weniger Monate und stand auf einem Podest, ist beim Time Magazine die Person des Jahres geworden. Und das macht eben viele misstrauisch. Und damit wollen viele Journalisten das Bild oder die Zweifel, die manche an Greta Thunberg haben, dass es gar nicht ehrlich meint, dass sie eine gemachte Persönlichkeit, eine gemachte Prominente ist. Ich glaube, wir neigen immer mehr dazu in den Medien, dass wir bestehende Bilder pflegen wollen und bestätigen wollen. Und gerade bei Greta, da erleben wir ja eine Polarisierung, die sondergleichen ist, die wir lange nicht mehr erlebt haben. Für den einen ist Greta die globale Retterin des Planeten, die eben quasi im Alleingang das Klima rettet. Und für die anderen eben ein Beispiel für eine verlogene junge Generation, die es im Grunde trotz ihrer Worte auch gar nicht so ernst meint. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Greta so im Fokus der Medien steht. Weil sie einfach polarisiert.
Und wenn wir jetzt nochmal zur Ausgangsstory kommen, Greta Thunberg sitzt im ICE auf dem Boden. Ist das nicht auch einfach total langweilig? Also wo ist da der journalistische Erkenntniswert? Wo ist die Recherche? Wo ist der Nutzen?
Genau, das ist eben das Beispiel, wie empört und wie erregt wir mittlerweile über Politik und über wichtige Fragen debattieren. Wir verlieren völlig den eigentlichen Kern der Debatte und den Inhalt aus dem Blick. Natürlich ist es im Grunde eine lächerliche Petitesse, dass Greta Thunberg auf dem Boden sitzen muss. Aber sie hat es getwittert und dann kam sozusagen die Antwort der Deutschen Bahn. Da kam raus, dass Greta Thunberg dann doch ein Erste-Klasse-Ticket zumindest für einen Teil der Strecke hatte. Und da gingen bei vielen Journalisten die Alarmglocken los, weil das in das Bild passte. Greta Thunberg, naja, so ein bisschen unehrlich ist sie ja auch mit dem Klimawandel und mit dem Klimaschutz. Und wenn sie dann schon erste Klasse fährt, dann kann das ja im Grunde mit dem Klimaschutz gar nichts mehr zu tun haben. Was natürlich völliger Quatsch ist. Natürlich kann man auch erste Klasse fahren und trotzdem für das Klima und den Klimaschutz eintreten. Aber das ist eben die Polarisierung, die wir immer weiter befeuern. Wir ordnen ganz schnell in Kategorien ein, gut und böse, ehrlich oder unehrlich. Und das ist der Grund, glaube ich, warum wir Medien und so auf Greta Thunberg stürzen, weil man herrlich polarisiert mit ihr oder über sie debattieren kann.
Kann es vielleicht aber auch einfach sein, dass die Hintergründe viel schlichter sind, nämlich dass es da einfach um mehr Klicks und mehr Aufmerksamkeit geht für den eigenen Artikel. Schließlich ist Greta Thunberg ja gerade wahrscheinlich die bekannteste politische Aktivistin der Welt und da wollen manche auch was abhaben vom Kuchen, egal mit welchen Mitteln. Und wenn es dann negative Berichterstattung ist, die zu Greta Thunberg ist und man einen Klick bekommt, okay.
Definitiv. Natürlich spielt das eine große Rolle. Ich glaube, viele Medien haben einen immer höheren wirtschaftlichen Druck auch, da geht es ganz schlicht um Klicks, um Leserschaft, um einen Wettbewerb, der immer härter wird im Vergleich zu anderen Medien. Und dann geht eben eine Spirale in Gang, eine Empörungsspirale, die sich immer schneller dreht. Die Medien oder Journalisten scannen die anderen Medien, da wird irgendwo über Greta Thunberg in der Bahn berichtet. Greta Thunberg hat ein Erste-Klasse-Ticket gehabt, sie hat sich mit der Bahn angelegt. Die Bahn antwortet, das ist ja eine herrliche Personality-Emotionsgeschichte. Und in dem Moment, wo einige Medien das aufgreifen, dann setzt eben so eine Art Rudelzwang ein und dann geht die Spirale in Gang. Und dann,
es klingt jetzt so, als wären Journalisten Opfer dieser Empörungsspirale. Sie können einfach nicht anders. Vielleicht ist das ja auch eine bewusste Entscheidung.
Naja, ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung dafür, Leser nicht zu verlieren und eine Erwartung beim Leser zu bedienen. Ich glaube, das ist keine bewusste Entscheidung, Rudeljournalismus zu machen. Ich glaube, viele Journalisten haben einfach den Eindruck oder glauben, dass sie das Thema auch dann machen müssen, wenn andere darüber berichten, dass man da nicht hintanstehen kann. Und es ist ja auch so. Ich meine, wenn man sich die Online-Medien betrachtet und die mal parallel liest, und da kann man sich schon vorstellen, dass viele Journalisten in eine Art Rechtfertigungsschleife kommen. Und ich glaube, viele Journalisten stellen sich dann jeden Tag die Frage, können wir es uns leisten, das nicht zu machen, nicht darüber zu berichten? Ich meine, wir haben ja auch gleichzeitig die Debatte über die Lügenpresse und über die Authentizität von Medien. Und ich glaube, bei vielen Journalisten, das ist gar nicht böse gemeint, findet dann eine Schere im Kopf statt, die da lautet, wenn wir da nicht drüber berichten, dann wird direkt der Verdacht laut, dass wir das verschweigen wollen, dass wir böse Absichten haben.
Lügenpresse. Greta Thunberg saß gar nicht die ganze Zeit auf dem Boden. Sie hatte einen Sitzplatz. Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, dass eine junge Frau attackiert und niedergeschrieben wird, wenn sie ihre Meinung sagt und dann vielleicht auch noch ein wenig Macht hat. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Würden Sie sagen, hier gerät man in altes Fahrwasser? Hier ist auch Sexismus im Spiel?
Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, weil Greta Thunberg durch ihre Jugendlichkeit, das ist eine Frau, ein junges Mädchen, die an Asperger leidet, also sie hat viele Facetten, die ungewöhnlich sind und die, das spielt eine erhebliche Rolle dabei, dass wir so viel über Greta Thunberg berichten, weil sie eben viele Menschen aufregt in die eine und in die andere Richtung. Ich meine, man hat das gesehen bei Christian Lindner, dem FDP-Vorsitzenden, der ihr ja vorgeworfen hat oder der kompletten Friday for Future-Bewegung vorgeworfen hat, dass das mal die Profis machen sollten und eben nicht junge Menschen, die vielleicht noch keine Ahnung davon haben. Also ich glaube, Greta Thunberg polarisiert. Sie ist jung, sie ist eine Frau und sie hat etwas zu sagen. Und damit können viele, vornehmlich weiße alte Männer, wie man immer sagt, glaube ich, schlecht umgehen.
Sagt der Autor und FAZ-Journalist Oliver Georgi über Greta Thunbergs Zugfahrt und die tägliche Empörungsspirale in den Medien.
Medias Res. Drei Fragen an
Theresa Bücker. Ich bin Journalistin, arbeite auch viel als Moderatorin, aber auch als Expertin für Themen wie neue Arbeit, Vielfalt in den Medien und Feminismus.
Was läuft gut in den Medien?
Was gerade gut läuft, ist, einzelne Medien entwickeln neue Pay-Modelle. Das heißt, wir widmen uns der Frage, wie können wir Journalismus eigentlich finanzieren? Und da kann man gerade wirklich sehen, Leserinnen und Leser sind auch bereit, für Online-Journalismus zu zahlen. Das heißt, es gibt da eine Perspektive, um vielleicht auch neue Medien zu gründen und generell besser zu überleben.
Was läuft schlecht in den Medien?
Was mir immer noch fehlt, ist Vielfalt in den Redaktionen. Darüber wird sehr viel geredet, aber es klappt noch nicht so ganz. Also der Anteil von Menschen zum Beispiel, die andere kulturelle Hintergründe haben mit Behinderung, die sind einfach noch im einstelligen Bereich. Das bildet natürlich die deutsche Gesellschaft überhaupt nicht ab. Und da würde ich mir wünschen, dass wirklich Medien Vielfaltsprogramme auflegen und mehr kommt als Lippenbekenntnisse, weil es reicht gerade einfach nicht.
Und bei Ihnen?
Ich gebe manchmal Workshops, zum Beispiel zum Thema Unconscious Bias und wie berichtet man eigentlich klischeefrei. Das ist auch ganz wichtig. Das ist so eine Vorstufe, bevor man Vielfalt in Redaktionen bringt, weil man vielleicht auch keine Neueinstellungen hat, kann man eben die eigene Berichterstattung hinterfragen und mit der Redaktion lernen, in welche Klischeefallen tappe ich eigentlich, wo berichte ich über Leute in Stereotypen und wie kann ich das verbessern. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich eine andere Zielgruppe erreiche, weil ich eben nicht mehr in diesen Klischees berichte, sondern näher an die Lebenswelten von neuen Zielgruppen komme.
Klischeefreier berichten, bleiben wir mal bei dem Stichwort. Dafür ist ein gewinnorientierter Klickjournalismus natürlich nicht immer am besten geeignet. Jedenfalls nicht, wenn er auf das Wiederkäuen von Stereotypen und damit einhergehenden regelmäßigen Empörungsspiralen setzt. Gemeinnütziger Journalismus, der etwa auf Spenden basiert, könnte dafür einen wichtigen Ausgleich sorgen. In den USA ist er bereits gang und gäbe, in Deutschland immer noch eher die Ausnahme. Auch weil eine solide gesetzliche Grundlage noch fehlt. Christopher Oppohoven berichtet.
Vertiefen wir das Thema an dieser Stelle mit Markus Beckedahl.
Markus Beckedahl, dem Begründer des Blogs Netzpolitik.org.
Markus Beckedahl von Netzpolitik.org.
Markus Beckedahl ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um netzpolitische Themen geht. Zu Recht, denn er und sein Team von Netzpolitik.org stoßen immer wieder Debatten an, auch durch Leaks von Regierungsdokumenten. Nicht nur unter Journalistinnen und Journalisten hat ihnen das viel Anerkennung eingebracht, sagt der Medienrechtler Professor Thomas Hören von der Universität Münster.
Er ist die zentrale Plattform für alles, was Medienrecht und Medienpolitik angeht.
Ähnlich positiv werden auch die Arbeiten von Korrektiv bewertet. Das Recherchebüro hat sich immer wieder durch investigative und datenjournalistische Inhalte hervorgetan, zum Beispiel im Fall des als Cum-Ex bekannt gewordenen Steuerbetrugs durch Banken. Korrektiv und Netzpolitik.org fallen also definitiv durch gute journalistische Arbeit auf, findet der Medienökonom Professor Christian Wellbrock von der Universität Köln.
Wir haben auf jeden Fall wichtige Impulse geliefert in den letzten Jahren, die unter Umständen ohne diese Redaktion oder ohne diese Medienorganisationen so nicht gesetzt worden wären.
Korrektiv und Netzpolitik.org haben aber noch eine Gemeinsamkeit. Sie werden beide von den Finanzämtern als gemeinnützig anerkannt und genießen deshalb steuerliche Vorteile. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn Journalismus zählt nicht zu den im Gesetz genannten förderungswürdigen Bereichen. Beide Angebote setzen deshalb auf Hilfskonstruktionen, erklärt Stefanie Reuter, Geschäftsführerin der Rudolf-Augstein-Stiftung.
Allerdings müssen sie dafür eben andere Zwecke angeben, die in der Abgabenordnung genannt werden und die ja dann entsprechend auch erfüllen. Also das bedeutet, wenn jetzt über Bildung beispielsweise die Gemeinnützigkeit anerkannt wurde, dann müssen sie eben auch Bildungsangebote zur Verfügung stellen und können sich eben nicht ausschließlich auf ihre journalistische Tätigkeit konzentrieren.
Und genau das soll sich jetzt ändern. Korrektiv, Netzpolitik.org, die Augstein-Stiftung und viele andere Organisationen haben vor kurzem das Forum gemeinnütziger Journalismus gegründet. Sie wollen, dass bei der nun anstehenden Reform des Gemeinnützigkeitsrechts Journalismus auch als Kategorie aufgenommen wird. Das würde Rechtssicherheit herstellen und auch andere, kleinere, gemeinwohlorientierte Redaktionen könnten künftig von steuerlichen Vorteilen profitieren. Eine entsprechende Initiative hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in den Bundesrat eingebracht. Derzeit scheinen die Erfolgsaussichten allerdings begrenzt. Medienstaatsministerin Monika Grütters antwortete auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag sehr ausweichend. Korrektivgeschäftsführer David Schraven ist dennoch zuversichtlich, dass die Gemeinnützigkeit von Journalismus bei der Reform des Gesetzes berücksichtigt wird.
Ich glaube schon, dass das nächstes Jahr klappt. Und das ist halt so eine Sache, da müssen Leute überzeugt werden, muss halt auch Frau Grütters überzeugt werden, ne? Aber ich glaube, das klappt. Wir haben fast einstimmig die medienpolitischen Sprecher der Parteien hinter der Position. Und wenn wir jetzt die finanzpolitischen Sprecher auch noch einsammeln, ja, was soll denn die Frau Grütters dann dagegen haben? Dann wird die das auch gut finden.
Eine Anerkennung von Journalismus als gemeinnützigen Zweck könnte allerdings zu Steuermindereinnahmen führen. Zumindest ist das die Befürchtung von Finanzpolitikern. Ein weiteres Problem aus finanzpolitischer Sicht: Wenn Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird, warum dann nicht auch andere Zwecke? Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den auch Medienökonom Wellbrock sieht.
Das muss einfach sehr gut vorbereitet sein, um eben Geschichten wie gezielte Propaganda von dieser Fördermöglichkeit, die das ja darstellt, auszuschließen.
Genau daran arbeitet das Forum gemeinnütziger Journalismus gerade. An einer Definition von Journalismus, die Missbrauch ausschließen soll. Dass das klappt, davon ist Wellbrock überzeugt.
Wenn ich mir das Konstrukt Gemeinnützigkeit vorstelle, dann ist der Journalismus, so wie ich ihn verstehe, prädestiniert dafür, darunter zu fallen. Und dann muss es auch zumindest mittelfristig eine Möglichkeit geben, dass der Journalismus auch juristisch als gemeinnützig eingeordnet wird.
Nach aktuellem Stand wird es dazu aber wohl nicht kommen. Das Bundesfinanzministerium wird Journalismus nicht als neuen gemeinnützigen Zweck aufnehmen, heißt es beispielsweise aus dem Büro der medienpolitischen Sprecherin der Grünen, Margit Stump. Für David Schraven von Korrektiv wäre das eine fatale Entscheidung.
Wenn wir diese Zeit verpassen, dieses Zeitfenster, und die Reform der Abgabenordnung jetzt abgeschlossen wäre, dann bleibt dazu für Jahre. Dann haben wir bestimmt auf 5, 6, 7, 8 Jahre keine Chance mehr, gemeinnützigen Journalismus einzuführen.
Sagt David Schraven von Korrektiv in einem Bericht von Christopher Oppohoven über gemeinnützigen Journalismus. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist seit einem Dreivierteljahr in Großbritannien in Isolationshaft. Sein Gesundheitszustand soll kritisch sein. Nach Einschätzung von Ärzten der britischen Regierung könnte Assange im Gefängnis sogar sterben, wenn nicht dringend eine Behandlung erfolgt. Assange leidet nach Einschätzung eines UN-Sonderberichterstatters außerdem an den Symptomen psychischer Folter. Angesichts dieser Gemengelage ist es schon erstaunlich, wie wenig über Assange berichtet wird. Das kritisiert auch Daniel Domscheit-Berg. Er war ein langjähriger Weggefährte von Assange bei WikiLeaks, bevor es später zum Streit und zum Bruch zwischen den beiden kam. Ihn konnte ich kurz vor der Sendung erreichen und ihn fragen, ob Assange, der nach den Veröffentlichungen von US-Militärdokumenten aus dem Afghanistan- und Irakkrieg noch als eine Art schillernde Heldenpersönlichkeit gehandelt würde, seiner Einschätzung nach im Laufe der Jahre von der Öffentlichkeit und auch von der Presse fallen gelassen worden ist.
Also ich glaube, er hat ganz bestimmt in den letzten Jahren, und das hat dann auch mit den Veröffentlichungen von WikiLeaks zu tun, aber auch mit der ganzen Art und Weise, wie kommuniziert wurde, hat er sicherlich große Teile der Öffentlichkeit und auch der Presselandschaft von sich entfremdet. Also ich glaube, das kann man ganz bestimmt sagen. 2010 war das alles auf dem Weg zum nächsten Popstar. Und heute, glaube ich, sind das doch sehr viele Menschen, die das kritischer sehen, die sich enttäuscht fühlen vielleicht von einigen Publikationen und die dem Projekt damit auch nicht mehr treu geblieben sind.
Bei Denis Yücel zum Beispiel haben wir riesige Solidaritätsbekundungen gesehen, als er in der Türkei wegen seiner Berichterstattung inhaftiert worden ist. Es gab Kampagne, alle twitterten Free Denis oder haben das auf Hauswände projiziert. Was unterscheidet denn die beiden?
Also ich glaube erstmal sind das also zwei Fälle, die man oder auch zwei Menschen, die man, glaube ich, sehr schwer miteinander vergleichen kann. Bei WikiLeaks ist es so, glaube ich, und in Julians Fall dann im Besonderen auch. Erstmal gab es diese Solidarität ja auch. Die Solidarität gab es vor vielen Jahren in der Zeit, in der quasi die Hochphase dieser Publikationen erreicht wurde. Und ich würde sagen, dass insgesamt, das erfährt wahrscheinlich Chelsea Manning im gleichen Sinne heute auch, dass es sehr schwer ist, diese Art von Solidarität über viele Jahre aufrechtzuerhalten, ohne dass die Öffentlichkeit und auch die Medienlandschaft sich früher oder später einfach auch anderen Themen zuwendet. Das ist, glaube ich, ein Problem an der Sache. Und das Zweite ist, dass natürlich Julian als Person in der Art und Weise, wie er auch dieses Projekt genutzt hat, für seine eigenen Motive sehr streitbar ist. Und er wahrscheinlich in der Gruppe der Menschen, die das Projekt ursprünglich mal unterstützt haben, einfach da auch Menschen verloren hat. Also dass sicherlich die ganze amerikanische Wahl, die Art und Weise, wie WikiLeaks sich dann auch pro Trump quasi positioniert hat auf Twitter und sowas, das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass das Standardklientel dieser Plattform das besonders gut fand.
Sie selbst haben WikiLeaks schon seit einiger Zeit verlassen und nennen die Plattform in Ihrem Buch auch eine der gefährlichsten Internetseiten der Welt. Sie glauben also, dass die Unterstützung für Assange auch deswegen so gering ausfällt, weil eben die Plattform WikiLeaks und Assange als Person mittlerweile sehr umstritten sind?
Na, ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir 2010 mit einigen Leuten diese Plattform verlassen haben, dass diese Verquickung von ihm als Person und dem Projekt einfach überhaupt nicht mehr voneinander zu trennen ist. Das sieht man an dieser ganzen Affäre in Schweden ziemlich gut. Das wurde dann ganz stark, also das sind
Sie meinen die Vergewaltigungsvorwürfe?
Genau, diese, was auch immer das genau war, das wurde ja leider nie wirklich aufgeklärt. Ja, diese Vorwürfe, die aber ihn als Person betrafen, im Konflikt mit zwei anderen Personen, erstmal vollkommen unabhängig von der Arbeit dieses Projekts, das wurde direkt quasi als eine Art politische Verschwörung, als Geheimdienstverschwörung oder wie auch immer so beiseite geschoben. Und ich glaube, dass eben diese Verquickung von den politischen oder den publizistischen Interessen und Zielen, die eine solche Plattform verfolgt, mit den persönlichen Konflikten, in denen ein streitbarer Mensch wie Julian Assange irgendwie auch verwickelt ist, dass die Verquickung total schwierig ist. Und so, das merke ich ja bei mir selbst und das wird wahrscheinlich vielen anderen auch gehen, so lässt sich jetzt sehr schwer trennen, auf wessen Seite man eigentlich gerade steht. Also verteidigt man gerade den absolut wichtigen Dienst, den diese Plattform für die Gesellschaft verrichtet, oder verteidigt man einen streitbaren Menschen, mit dem man vielleicht gar nicht wirklich übereinstimmt. Und das ist ganz schade, dass in dem Fall, wo wir jetzt und heute wissen, dass es hier um eine publizistische Tätigkeit geht, dass es ein politisches Motiv ist, mit dem er verfolgt wird, dass es in dieser Gemengelage so schwierig ist, sich auf seine Seite zu schlagen. Und ich glaube, es sind also ganz viele Faktoren, die heute dazu beitragen, dass in dem Moment, wo er die Öffentlichkeit das erste Mal wahrscheinlich wirklich braucht, dass dann die Öffentlichkeit nicht da ist.
Die Ermittlungen wegen der Vergewaltigungsvorwürfe wurden ja mittlerweile von der schwedischen Staatsanwaltschaft eingestellt. Auch wenn man jemanden persönlich nicht mag, Assange umstritten ist, sollte ein Whistleblower, der Dokumente über mögliche US-Kriegsverbrechen veröffentlicht hat, ja auch in irgendeiner Form Schutz genießen.
Das stimmt.
Was erwarten Sie diesbezüglich denn von der internationalen Gemeinschaft und von den Medien?
Erstmal muss ich, so leid es mir tut, klarstellen, er ist kein Whistleblower. Ja, also ein Whistleblower ist vielleicht Chelsea Manning oder Edward Snowden, aber Julian Assange ist kein Whistleblower, sondern ein Journalist und Publizist. Und als solcher erwarte ich von der internationalen Gemeinschaft und von den Medien und der Öffentlichkeit genau das Gleiche wie bei allen anderen Medien auch, dass wir uns darauf besinnen, dass die freie Presse eines der wichtigsten Güter ist, das wir haben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und wir das, egal ob wir übereinstimmen mit dem Publizisten, mit dem Chefredakteur oder wie auch immer, dass wir dieses Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit um jeden Preis verteidigen müssen. Und das gilt genauso für die Bild-Zeitung, mit deren Schlagzeilen und Art und Weise, wie publiziert wird, ich genauso wenig übereinstimme, wie vielleicht auch mit einigen Publikationen bei WikiLeaks. Das gilt da aber ganz genauso wie für alle anderen Zeitungen auch. Das ist ein Recht, das nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun hat oder der Meinung von uns als Gesellschaft, sondern eines, das einfach als Wert an sich verteidigt werden muss.
Sagt der WikiLeaks-Gründer und langjährige Weggefährte von Julian Assange, Daniel Domscheit-Berg. Über die Auslieferung von Assange in die USA soll im kommenden Frühjahr verhandelt werden. Eine Routineanhörung dazu findet aber schon diese Woche Donnerstag in London statt. Im Fall seiner Auslieferung drohen Assange übrigens nach wie vor 175 Jahre Haft oder die Todesstrafe.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Stefan Schmidt von der Altmarktzeitung in Gadeligen im nördlichen Sachsen-Anhalt. Unser morgiger Aufmacher behandelt den ambulanten Hospizdienst in Gadeligen, der in neue Räume in die Fußgängerzone umzieht. Die Räume erstrecken sich über 2 Etagen. Die beiden Mitarbeiter Thomas Rehbein und Katrin Tanger werden nach jetzigem Stand im März 2020 dort einziehen.
Und das war's auch schon mit Medias Res für heute.